Alle leise, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Familien.
Sag dir Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hallo, so schön, dass ihr zuhört beim Hi Baby Podcast. Euren Podcast für mehr Balance in besonderen Familien, für mehr Freude, mehr Entspannung, mehr Optimismus, wenn es bei euch zu Hause einfach in der Regel sehr wild, sehr impulsiv und komplett anders als bei den meisten Freunden und Nachbarn und Familienangehörigen. Wenn es bei euch da einfach sehr anders zugeht, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen im Club. Der Hi Baby Podcast ist sozusagen unsere kleine Bubble, in der wir uns gegenseitig einfach komplett verstehen, weil wir alle mehr oder weniger ja, besondere Familienalltage erleben. Und ihr seid hier richtig, wenn ihr Lust habt, darüber echt und ehrlich, ohne Tabus, drüber zu sprechen, über all die schönen Seiten und eben auch über all die super herausfordernden und anstrengenden Seiten. Ich bin Isa, ich bin selbst neurodivergent, was ich lange Zeit gar nicht wusste. Habe ich dann erst über meinen Sohn rausgefunden, der eben auch neurodivergent ist. Und heute wollte ich mit euch über ADHS im Familienalltag sprechen, über diese täglichen kleinen und großen Herausforderungen. Einfach so ein bisschen drüber sprechen, was macht diesen Alltag so herausfordernd, was macht ihn so besonders und was ist so wichtig, wenn wir Kinder im ADHS-Spektrum haben, auf was sollten wir da achten, was sind vielleicht so kleine Stellschrauben, an denen wir drehen können, damit das Ganze ein bisschen entspannter und für alle Parteien deutlich lebenswerter wird. Genau, das ist das Thema der heutigen Folge. Und wie immer starten wir rein mit dem gemeinsamen Check-in. Das heißt, wir checken uns, also jede und jeder von euch, der jetzt gerade hier zuhört, checkt sich jetzt mal selbst hier in den Podcast energetisch ein. Und auch ich check mich jetzt mal ein hier in die Folge. Das bedeutet, wenn du magst, wenn dir das gut tut, darfst du gerne deine Augen schließen. Und all deine Antennen, die in alle Richtungen nach außen geklappt sind, einfahren und dich auf dich selbst konzentrieren. Das kannst du, indem du zum Beispiel mal nach deinem Herzschlag spürst. Also konzentrier dich mal auf deinen Herzschlag, leg gerne eine Hand auf dein Herz und spür da einfach mal hin. Wie schnell schlägt dein Herz gerade? Wie intensiv spürst du es überhaupt? Und wenn du magst, darfst du gerne die andere Hand auf deinen unteren Bauch legen und deine Atmung tiefer werden lassen, durch die Nase in den unteren Bauch atmen, tief und vollständig. Kurz anhalten, so aktivieren sich deine Zellen nochmal, gibt so einen kleinen Energiekick und dann darfst du durch den Mund tief und vollständig wieder ausatmen. Mach das gern noch 2-3 Mal und denk dir so beim Einatmen, atmest du Entspannung ein oder Optimismus. Oder Energie, gute Energie, so was du vielleicht gerade brauchen kannst, was da gerade in deinen Kopf kommt, wo du denkst, oh ja, das wünsche ich mir jetzt gerade. Das atmest du jetzt einfach mit dem Einatmen ein und füllst in Gedanken jede Körperzelle mit diesem Gefühl oder mit dieser Energie. Und beim Ausatmen pustest du alles raus, was du jetzt gerade gar nicht gebrauchen kannst. Also zum Beispiel Stress, Sorgen, Wut, Müdigkeit, das darf mit dem Ausatmen alles aus dir rausgehen. Spür auch gern mal in deinen Körper rein und geh das mal so durch, ob du irgendwo Verspannungen hast, ob es dir irgendwo weh tut. Und dann kannst du auch ganz gezielt an diese Stelle nochmal diese guten Emotionen oder diese Energie mit deiner Atmung hinschicken. Also ich bin heute zum Beispiel krass im Nacken verspannt und kann dann diese Atmung einfach mal in den Nacken schicken und sagen, hey, gib mal die Entspannung in den Nacken rein. Und du darfst gerne noch so ein bisschen für dich weiter die Konzentration halten und dich um dich selbst kümmern, einfach das machen, was dir gerade gut tut. Vielleicht hast du ja auch gerade den Impuls, dass du dich mal streckst, dass du dich mal dehnst, dass du vielleicht mal die Arme ganz weit nach oben ziehst und dich mal so räkelst wie eine Katze. Mach da gerne noch so ein bisschen von den Dingen, die dir einfach gerade gut tun, während ich dir kurz erzähle, wie ich heute in dieser Folge gerade da bin, wie mein Tag bisher war. Beziehungsweise, oh, habe ich das nicht bei dem letzten Mal auch schon gesagt? Schlechte Nacht, dass ich so eine schlechte Nacht hatte, habe ich jetzt schon wieder. Also irgendwie haben wir einfach in letzter Zeit wieder nicht so gute Nächte mit unserer Kleinen, die ja auch gar nicht mehr so klein ist, aber naja, 4 ist die ja. Und die ist gerade nachts einfach ein bisschen aktiver. Bisschen aktiver wie sonst, will ein bisschen mehr wie sonst. Hat heute Nacht, ich habe ihr extra eine Milch schon gemacht, als ich nachts um 12, es war recht spät, ich bin nachts um 12 ins Bett gegangen und habe mir dann gedacht, ach komm, ich stelle ihr eine Milch mit ans Bett. Also ich habe mit ihr geschlafen im Familienbett. Mein Mann hat mit unserem Sohn geschlafen in seinem extra breiten Kinderbett. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich stelle ihr eine Milch hin, weil sie will nachts immer wieder mal was trinken. Und sie freut sich immer total, wenn sie eine Milch in der Nacht kriegen kann. Dann habe ich gedacht, komm, heute gehe ich jetzt so spät ins Bett, dann will ich auf keinen Fall Gefahr laufen, dass ich in der Nacht nochmal aufstehen muss, weil sie das unbedingt braucht und nicht still gibt, bis sie das hat. Also habe ich ihr das extra gemacht und schon so ans Bett gestellt. Sie kriegt das dann immer in so einer auslaufsicheren Flasche, die aber, komme ich gleich dazu, warum das jetzt wichtig ist, gar nicht so auslaufsicher ist. Aber halt so eigentlich, ne, so eine Nuck-Strohhalmflasche. Mega geil, diese Nuck-Strohhalmflaschen. Wir feiern die total, weil übrigens, kleine Info, für alle, die so mit Körperwahrnehmung ein Thema haben, bei ihren Kids, aber vielleicht auch bei sich selbst, aus dem Strohhalm trinken, ist da mega gut. Auch für Kinder, die lispeln oder die generell so mit der Sprache, mit der Aussprache ein Thema haben, Strohhalm trinken, hat uns die Ergotherapeutin empfohlen, weil man da die Lippenmuskulatur total trainiert. Und die Kinder trinken beide irgendwie ständig zu Hause ihre Milch aus der Strohhalmflasche. Ich mag das selbst auch voll, aus dem Strohhalm zu trinken. Finde ich einfach Deluxe. Und dann habe ich ihr das hingestellt und nachts um 4.30 Uhr war es dann soweit. Madame wollte unbedingt was trinken und ich so, hey, schau mal, ich habe dir da schon was bereitgelegt. Dann trinkt sie das und sagt, bäh, das ist kalt, das schmeckt mir nicht. Und dann hat sie tatsächlich voller Wut diese Flasche auf mich draufgeschmissen. Und dann ist auch noch was ausgelaufen durch den Wurf. Und da war ich so angepisst, fand ich es von ihr so unter aller Kanone. Und habe dann auch noch gemeint, ne, hey, ich gebe dir extra eine Milch ans Bett, anstatt dass du mal Danke sagst. Schmeißt du mir das Ding auf den Rücken, geht's noch? Dann habe ich sie natürlich angepumpt. Dann hat sie bitterlichst angefangen zu weinen und meinte, sie hat ja einfach nur so Durst, so riesengroßen Durst. Und sie braucht einfach eine warme Milch jetzt. Und dann bin ich halt aufgestanden. Dann bin ich halt aufgestanden und habe ihr die Milch gemacht Und eine Stunde später um 5 Uhr, ach so, ja genau, danach wollte sie noch woanders liegen im Bett. Und zwar ganz außen am Rand, wo ich dann irgendwie gar nicht mehr richtig schlafen konnte, weil ich immer aufgepasst habe, dass sie nicht rausfällt. Und mein Mann heute Morgen auch meinte, ja, du, dann lass sie doch mal die Erfahrung machen. So hoch ist unser Bett jetzt auch nicht. Und sie ist ja auch tatsächlich schon ein paar Mal rausgepurzelt und mei, tut halt kurz weh. Aber dann lernt sie es vielleicht. Ja, könnte ich beim nächsten Mal überlegen. Und trotzdem habe ich halt einfach nicht tief geschlafen. Und um 5.50 Uhr musste sie dann auf die Toilette und geht natürlich auch nicht alleine. Muss man dann mit. Und danach war eigentlich, war die Nacht auch gelaufen. Dann wollte sie aufstehen, hat sie gemerkt, ihr Bruder ist schon wach. Das ist ja auch der Grund, warum die getrennt schlafen. Beide Kinder können nicht ohne Körperkontakt schlafen in der Nacht, beziehungsweise schlafen extremst unruhig ohne Körperkontakt. Deswegen hatten wir ja die glorreiche Idee Familienbett und dann aber gemerkt, scheiße, unser Sohn wacht einfach normalerweise zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr auf und unsere Tochter schläft aber, wenn es gut läuft, auch mal bis 7.30 Uhr, aber generell eigentlich schon so bis 6.20 Uhr. Und die wird dann immer aufgeweckt, wenn der Bruder im Familienbett wach wird und kann dann aber nicht mehr einschlafen und ist dann den ganzen Tag komplett müde. Also ich finde ja so Familienbetten, Theorie und Praxis, also manchmal klappt es dann echt, herzlichen Glückwunsch, ihr könnt euch zu den Glücklichen zählen. Wir hatten uns das auch total schön und romantisch vorgestellt und ja, die Realität ist eine andere. Auf jeden Fall hatte ich wenig Schlaf und ich habe dazu meine Periode gestern bekommen und ich hatte gestern den ganzen Tag periodenbedingt, hormonell bedingt Migräne, ja. Also ich bin heute nicht so gut drauf, ehrlich gesagt. Ich bin heute ziemlich leicht reizbar, bin heute ziemlich schnell genervt und vielleicht passt es trotzdem ganz gut für diese Podcast-Folge, weil es ja auch um Impulsivität geht, um Emotionen und ich starte jetzt direkt mal rein, weil es passt jetzt ja gerade ganz gut. Also um nochmal die Basis zu erklären, ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom, ist ja ein sehr, sehr breites Spektrum. Und man ging ja früher lange Zeit davon aus, dass das nur die hibbeligen Jungs sind und vor allem nur Jungs betrifft. Inzwischen weiß man, das betrifft genauso viele Mädchen wie Jungs, Frauen wie Männer. Nur bei Frauen ist es oft nicht so schnell erkennbar, nicht so gut sichtbar. Und ADHS, da dreht es sich vor allem um drei Kernsymptome. Das ist zum einen die Unaufmerksamkeit, also dass Menschen mit ADHS Schwierigkeiten haben, sich über eine altersübliche Dauer auf eine Sache zu konzentrieren. Zum Beispiel ist es auch gerade dann besonders schwierig, wenn die Sache nicht besonders spannend erscheint. Also man kann ja super gut sich auf was konzentrieren, worauf man voll Bock hat. Das ist dann vielleicht am Anfang erstmal so ein bisschen überraschend, wo man dann denkt, hä, aber da und da ist mein Kind ja extrem gut fokussiert. Das ist dann der Hyperfokus. Aber genau, da also Schwierigkeiten, sich über eine altersübliche Dauer auf eine Sache zu konzentrieren, das merkt man dann, wenn man sagt, okay, wie ist es denn mit Dingen, die das Kind nicht so gerne macht? Zum Beispiel Hausaufgaben, ne? Oder auch Freispiel. Also spielt das Kind immer mal kurz das, dann das, dann das, dann das und braucht irgendwie immer auch ein Gegenüber, das mitspielt, weil sonst kommt es irgendwie gar nicht allein ins Spiel und so weiter. Also diese Unaufmerksamkeit, ja, also dass man die Aufmerksamkeit auch schwer regulieren kann. Der zweite Punkt ist die Impulsivität und das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, das wissen viele nicht so, dass eben auch die eigenen Emotionen zu regulieren schwerfällt, wenn man ADHS hat und dadurch sehr impulsiv handelt. Man handelt also, bevor man nachdenkt sozusagen, man ist ungeduldig, man ist schnell reizbar und hat eben auch plötzliche Gefühlsausbrüche, sowohl im positiven wie auch im negativen Sinn, ne? Also so himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt wieder. Und das dritte ist eben die Hyperaktivität. Und die findet nicht nur sichtbar statt, indem das Kind vielleicht ständig in Bewegung ist, in Aktion ist, nie länger sitzen kann und so auffällt oder gerne hüpft und einfach extrem viel Energie hat und auch so eine Ruhelosigkeit ausstrahlt. Das kann eben auch genauso gut im Kopf stattfinden. Und das ist das, was bei vielen Frauen oder bei Mädchen auch häufiger der Fall ist, ne? Dass die gedanklich abschweifen, dass die 15 Gedanken parallel haben, dass es eigentlich nie ruhig in ihrem Kopf ist, dass immer irgendwas los ist, immer irgendwelche Selbstgespräche innerlich geführt werden. Ich finde das auch so spannend. Also ich habe ja selbst auch ADHS und bei mir hat das dann auch im Nachhinein so viel erklärt, weil ich habe oft so meine Partner, nicht nur meinen Mann jetzt, sondern auch Ex-Partner, da habe ich dann oft in so einem krassen Chill-Modus wirklich beobachtet, wie so eine Rarität, wie so ein sehr besonderes Insekt, wo man dann so als Kind irgendwie vielleicht genommen hat und in so ein Marmeladenglas reingepackt und dann so angeguckt, so, what the fuck? So, hey, was machst du gerade? Nix. Ja, und denkst du gerade an irgendwas? Geht dir gerade irgendwas durch den Kopf? Nö. Und das war für mich nicht verständlich. Also bei mir ist immer im Kopf was los. Es gibt auch eine Autorin, die hat ein Buch über ADHS geschrieben, Angelina, da sagt man schon Angelina, oder? Burger, das ist auch ein geiler Name. Ja, die hat Kirmes im Kopf, heißt ihr Buch. Und ich finde, Kirmes im Kopf ist eine mega gute Bezeichnung. Ich habe da gleich ein Bild und genauso ist es in meinem Kopf in der Regel, wenn ich keine ADHS-Medikamente nehme. Und ob man jetzt ADHS-Medikamente nehmen möchte oder nicht, da habe ich eine extra Folge dazu. Wenn das euch interessiert, könnt ihr da nochmal reinhören. Da spreche ich heute nicht drüber, weil heute geht es eher so um dieses im Alltag mit ADHS gut klarkommen, weil es sind einfach Besonderheiten, die auftreten, die da sind, die einen aus der Bahn werfen. Und ich glaube, das ist wichtig, sich da nochmal irgendwie drüber, ja, Gedanken zu machen und auch zu sagen, hey, das ist eine neurologische Besonderheit meines Kindes und das kann das nicht regulieren oder sehr, sehr schwer noch regulieren. Das gehört zu meinem Kind dazu und das ist auch was man so einfach ein Stück weit akzeptieren muss. Und das finde ich auch sehr wichtig, direkt am Anfang nochmal zu erwähnen. Weil ADHS gehört ja offiziell zu den unsichtbaren Behinderungen. Und das, finde ich, ist ja auch, also für uns im Alltag ist das mit die größte Herausforderung, dass die Besonderheit bzw. die Behinderung meines Kindes unsichtbar ist. Wenn ein Kind im Rollstuhl sitzt, dann ist für alle total klar, das kann im Rollstuhl keine Treppen gehen. Es kann auch nicht eine Treppe gehen und auch nicht nur mal kurz. Oder dann geh doch nur eine Treppe am Tag. Du musst ja, lass uns halt nicht 5 Treppen gehen, aber du kannst doch eine am Tag. Nee, geht nicht. Und wenn man das genauso mit ADHS oder eben auch Autismus, übrigens, ich mache auch in 2 Wochen noch eine Autismus im Familienalltag entspannter Meistern-Folge. Wenn man das genauso darauf projiziert und sagt, das ist auch eine Behinderung und das kann ich nicht von diesem Kind erwarten, ganz andere Ausgangslage. Also finde ich auch nochmal so ein einfacher Satz für einen selbst, um nochmal den Blickwinkel zu verändern, um nochmal so eine ganz andere Ausgangslage zu haben, wie man damit eigentlich umgeht. Ist auch was ich oft im Gespräch mit Menschen sage, wenn die dann der Meinung sind, so, hey, aber das kann man doch trainieren, da kann man doch dran üben, das kann man doch mit der Zeit irgendwie, das muss doch das Kind hinkriegen irgendwann. Ich glaube, vieles wird mit dem Alter einfacher. Kinder können immer mehr sich anpassen. Ich finde es trotzdem nicht in Ordnung, wenn man da selbst innerhalb der Familie mit Druck dran geht. Ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel und ich glaube, alle, die Kinder mit ADHS haben, kennen das. Dieses, wenn gegessen wird, bleiben wir am Tisch sitzen. Ja, forget it einfach. Vergiss es einfach komplett. Das ist schwierig. Und wisst ihr was? Ich hatte da immer den Fokus auf meinem Sohn und mir gedacht, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Du sitzt keine 2 Minuten. Ich auch nicht. Haha, ich auch nicht. Nur da hat niemand drauf geachtet. Nicht mehr, weil jetzt bin ich erwachsen. Jetzt kann ich das endlich. Und ich kenne dieses Gefühl, ne? Ich kenne dieses Gefühl, wenn man ganz genau weiß, was von einem erwartet wird, was die Eltern von einem erwarten. Und man kann es einfach nicht. Ich hatte jetzt nicht so das Problem mit dem Stillsitzen. Ich kann extrem gut stillsitzen eigentlich. Beim Essen ist es nur so, dass ich ständig einfach aufspringe. Fragt mich nicht, weiß auch nicht. Das finde ich super. Ja, das finde ich, da fallen mir immer noch Dinge ein, die ich noch essen will, die ich noch haben will. Stehe ich halt auf. Aber bei mir war das zum Beispiel ich war eine ganz picky Eaterin als Kind. Und da haben meine Eltern auch immer gewollt, dass ich bestimmte Dinge jetzt doch einfach mal probiere oder einfach mal mache. Und ich weiß anhand von diesem Beispiel einfach, was für ein krasser Druck da beim Kind ist, wenn es genau weiß, die Eltern haben eine Erwartungshaltung an das oder an das und du kannst es einfach nicht erfüllen. Es geht nicht. Es ist eine unsichtbare Behinderung. Also ich konnte ganz, ganz lange, bis ich 19 war, auf die allermeisten Gemüsesorten nicht beißen. Ich konnte da nicht drauf beißen. Also das ging nicht. Die Konsistenz war für mich so grauenhaft, da musste ich allein bei der Vorstellung würgen. Und dieser Kampf, dieses immer wieder, jetzt probier doch mal, jetzt mach doch mal. Und es war wirklich für mich total schlimm. Ich hätte so gerne gewollt, wenn es eine Tablette gegeben hätte, die ich hätte nehmen können. Und man hätte dann gesagt, so, das ist jetzt die Wunder-Ess-Tablette. Wenn du die nimmst, dann isst du alles. Ich hätte die sofort genommen. Und das finde ich so wichtig. Kinder mit ADHS oder generell würde ich sagen, Kinder wollen mitmachen. Kinder wollen ihren Eltern gefallen. Kinder wollen gelobt werden. Kinder wollen gut sein, richtig sein. Und wenn die anecken, wenn die sich so verhalten, dass man denkt, boah, ich krieg jetzt die Krise. Wenn du noch einmal aufstehst, dann flippe ich hier beim Essen echt aus. Das baut einfach nur Druck auf. Ich hatte neulich ein Erlebnis. Da war ich bei einer anderen Familie zum Essen und das Mädchen dort hat auch ADHS und ist bekannt für seine Impulsivität. Also die hat sehr starke Gefühlsausbrüche. Vor allem dann, wenn ihre ADHS-Medikamente nicht mehr wirken, also am Abend. Also in der Regel hat, wenn ein Kind ADHS-Medikamente nimmt, bauen die sich ja, sind die über dem Tag aktiv im Bestfall und bauen sich dann am Abend ab, damit der Mensch, der Körper wieder zur Ruhe kommt und auch schlafen kann. Darum geht es ja mit den Medikamenten. Und das Mädchen war, wir saßen beim Abendessen und dann gab es Nachtisch für alle. Und der Nachtisch war so ein Plundergebäck. Und das Mädchen hatte keine Lust auf dieses Plundergebäck. Und hat dann gemeint, oh, kann ich nicht mein Lieblingsjoghurt haben? Und dann hat sie den Lieblingsjoghurt bekommen von der Mama. Und die Mama stand dann so mit dem Joghurt am Tisch vor ihr und meinte, du bekommst ihn jetzt unter einer Bedingung. Keine Ausraster heute Abend mehr. Oh, und in mir gingen alle Rollen runter, ne? Ich musste mich echt beherrschen. Ich war da ja nur zu Gast und ich will ja auch nicht allen meine Meinung aufdrücken. Ich finde es super anstrengend, so Menschen, die jedem ihre Meinung aufdrücken wollen, dann so klugscheißerisch ankommen. Alter, das Mädchen hat ADHS. Wenn sie ihre Medikamente wirken am Abend nicht mehr. Und wenn man dann, und sie will nicht von sich aus impulsiv sein. Sie ist es, weil in ihrem Organismus wichtige Hormone fehlen, weil die durch ADHS zu schnell verstoffwechselt werden. Das heißt, Dopamin zum Beispiel fehlt ihr im Körper. Und Menschen mit ADHS erzeugen dann häufig selbst Momente, die dem Körper extra noch Dopamin und Adrenalin geben. Und solche Momente erzeugt man zum Beispiel durch Streits. Nicht, dass jeder Streit mit ADHS darauf zurückzuführen ist, aber das ist eine Möglichkeit. Also du kannst durch Streits natürlich für dich selbst Adrenalin herstellen. Dopamin, da geht's ab in deinem Körper, wenn du mit jemandem in einem Konflikt bist. Und das war auch übrigens bei mir ein in meiner Diagnostik ein Thema im Fragebogen. Und ich war auch so, was? Warum fragen Sie das? Warum? Also wie bin ich konfliktscheu in meinen Beziehungen? Ich so, nee, das Gegenteil. Ich spreche eigentlich jeden Konflikt an und ja, und dann haben wir darüber gesprochen und dann meint sie auch so, ja, so bei vielen Menschen mit ADHS ist auch so, wenn gerade so alles gut ist, wenn alles gut läuft, ist ja langweilig. Und dann suchen die oft nach irgendwas, um sich daran aufzureiben, damit es wieder ein bisschen spannender wird. Also das fand ich zum Beispiel richtig heftig, ne? Wie diese Mutter dann zu dem Mädchen gesagt hat, ja, du kriegst jetzt, alle anderen haben so ein Plundergebäck einfach so bekommen. Und sie mochte dieses Plundergebäck nicht. Ich glaube, da war innen drin irgend so eine Obstfüllung. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Konsistenz dieser Obstfüllung für sie total widerlich war, weil sie auch andere Sachen an ihrem Teller mit derselben Konsistenz nicht angerührt hat. Ist mir aufgefallen. So ein geiles Mädchen. Ich fand sie so geil. Sie hat mich so sehr an mich erinnert. Sie hat mir auch erzählt, am Tisch dann, das hat sie mir so zugeflüstert, weil genau, ich wollte ihr sowas geben, auch mit so einer Konsistenz, so eine Creme. Habe ich mir was genommen und wollte ich ihr noch was draufgeben? Dann hat sie gemeint, nee, schmeckt ihr nicht. Ich meinte so, hä? Hast du doch gerade einen riesen Löffel auf deinen Teller geschaufelt und das ist ja weg. Und dann hat sie mich so verschmitzt angeguckt und hat gemeint, das hat sie unter den Tisch geworfen. Und das sagt auch schon so vieles. Sie hat sich nicht getraut, das auf dem Teller liegen zu lassen. Warum? Wahrscheinlich, weil sie dann einen Anschiss kassiert hätte. Hey, kannst du bitte deinen Teller aufessen? Warum hast du sie da so viel draufgenommen? Was macht sie stattdessen? Sie wirft es auf den Boden. Ich fühle das 1:1. Ich habe sowas auch schon häufig gemacht. Ich habe sowas schon mal häufig nicht auf den Boden geworfen, da ich war ein bisschen älter, als ich das angefangen habe. Ich habe es in Blumentöpfe reingetan, heimlich oder so. Ja, weil das einem super unangenehm ist. Man will ja nicht negativ anecken. Man will ja auch nicht so der einzige Mensch sein, wenn man auch älter ist, sagen, boah, sorry, ich bin hier eingeladen zum Essen, aber dein Essen, ja, da kommt mir leider der Würgereiz hoch aufgrund der Konsistenz. So, also das finde ich schon mal ganz, ganz wichtig. Das ist einfach immer das Ziel von allen Kindern, glaube ich, nicht anzuecken und gemocht zu werden. Und wenn man dann von denen einfach Dinge verlangt, die sie nicht können, aufgrund dieser Unaufmerksamkeit, Impulsivität, Hyperaktivität, ist es schwierig. Und ja, ich verstehe total, wenn wir jetzt ein anderes Beispiel nehmen wie Impulsivität, dass ein Kind wegen jeder Kleinigkeit austickt. Und was ja auch total bezeichnend für ADHS ist, ist, dass dann oft die krassesten Schimpfwörter benutzt werden. Also ich muss da auch schmunzeln. Ich kenne das auch von mir selbst. Ich kenne das auch hier aus meiner Familie, von unseren Kindern. Und ich kenne das auch von Kindern, von Freunden, die eben eine Neurodivergenz haben. Und das ist so, also das ist wirklich, ich glaube, das ist bei allen Kindern mit einer Neurodivergenz so. Ich habe noch kein Kind gekannt, wo das nicht so war. Dass die dann einfach, die sind so krass in der Emotion. Also man kann sich das so vorstellen, dass es, wenn man so einen zeichnet so ein Diagramm und da ist so eine Linie. Das Diagramm geht von 0 bis 10 und die Linie ist einfach immer so gleichbleibend, vielleicht bei einer, sagen wir mal, bei der 5, ne? Bei der 5 bist du so in deinem normalen Rhythmus. Und wenn du dich aufregst, dann gehst du vielleicht mal auf eine, was sag mal, auf einer 3 ist das Normale, ne? Und wenn du dich aufregst, gehst du vielleicht mal auf eine 6, auf eine 7. Und wenn du glücklich bist, ja, wie auch immer, ich glaube, das macht mit dem Diagramm jetzt nicht so mega Sinn, aber die Ausschläge sind bei neurotypischen Menschen nicht so krass. Das heißt, die freuen sich auch über ein Geschenk zum Beispiel. Auch das ist bei mir immer so irritierend gewesen, weil man geht ja immer von sich selbst aus und ich bin auch super impulsiv. Und wenn ich Menschen was geschenkt habe, dachte ich dann oft, oh, die freuen sich gar nicht so sehr. Oh, scheiße, ne? Das war jetzt nicht das perfekte Geschenk. Weil die nicht auf einer Skala bis, einer 10, bis zu einer 10 ausgeschlagen sind, sondern halt nur so, oh, ach, voll schön, danke. Und das ist meine Freude, wenn ich sie vortäusche. Ne? Wenn ich mich richtig freue, dann bin ich so, wow, geil, ich liebe das, oh mein Gott, du bist die Beste, danke schön, ich muss es sofort ausprobieren, wow, ich muss es allen Leuten schicken, ich muss es allen Leuten zeigen, wie geil ist es? Das ist für mich dann Freude und dann auch zu checken, okay, die sind nicht einfach alle irgendwie unteremotional, sondern ich bin vielleicht überemotional oder das ist ja schon wieder eine Bewertung da drin, ne? Ich bin einfach emotionaler als andere, war auch für mich ein Learning. Und wenn man jetzt sagt, gut, unser Kind mit ADHS ist super impulsiv und schreit dann einfach die allerschlimmsten Ausdrücke in seiner Wut. Ich verstehe, dass man das nicht immer so einfach weglächeln kann, wie wenn man jetzt sagt, wir akzeptieren einfach, dass das Kind beim Essen nicht stillsitzen kann. Ah, da übrigens noch einen Tipp, wollte ich euch noch mitgeben, was da total helfen kann beim Essen am Tisch, ist zum einen, dass das Kind geerdet ist. Was meine ich damit? Das Kind muss die Füße auf dem Boden haben. Wenn das Kind zu klein ist, dass die Füße nicht an den Boden kommen, dann stellt einen Hocker so hin, dass das Kind bequem mit den Füßen darauf, also da ankommt, dass es dann diesen 90-Grad-Winkel gibt bei den Knien. Also einfach den Hocker dementsprechend anpassen. Das ist schon mal basic, das ist einfach wichtig. Haben wir auch aus der Ergo und das wurde mir lange nicht erklärt, aber es macht total Sinn. Und wenn es dann noch wirklich mehr Richtung ADHS-Regulieren auch geht, dann gibt es ja auch wirklich so Sachen, mit denen die Kinder Bewegungen unten an den Füßen machen können. Also das sind so bestimmte Hocker. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen, aber das kann man einfach mal googeln. Fußbeschäftigung, Kind ADHS oder so. Wo man dann so, es sind so Schnüre gespannt, wo die Kinder dann mit den Füßen so an den Schnüren rumdatteln können oder wirklich auch mit so Tretern, wo die Kinder dann wie so Fahrrad fahren können am Tisch. Das kann halt total helfen. Oder dass ihr auch so eine kleine Box mit Fidget-Toys hinstellt, die das Kind annimmt. Und ich finde ja ganz oft nehmen Kinder, also ich kenne das, nicht die gängigen Fidget-Toys an, die so verkauft werden, sondern es sind ganz andere Dinge. Also beobachtet einfach mal für ein paar Wochen vielleicht besonders, was euer Kind so macht, um dieses Zappelige irgendwie abzuleiten. Also hat es vielleicht immer irgendwie einen Stift in der Hand und tut so mit dem Stift so in der Gegend rumwedeln. Oder nimmt es die eigenen Haare und tut die so durch die Finger ziehen. Oder ist es vielleicht eine Karte aus einem Kartenspiel, die gerne gewedelt wird. Also was macht das Kind eigentlich gerne, um Energie abzuleiten? Und das könnt ihr dann in diese Box reintun. Und ich denke zum Beispiel, also da würde ich wirklich kreativ denken, wenn das Kind jetzt gerne an den eigenen Haaren rumzupft, dann kann man ja auch echt mal so einen kleinen Pferdeschwanz von irgendeiner alten Barbie abschneiden und den dann da reinlegen. Ne? Dann kann das Kind vielleicht an diesem Barbie-Pferdeschwanz an diesen Haaren rumfusseln oder so. Oder vielleicht reichen ja auch schon, wenn ihr so mit Schnüren so einen Zopf macht oder so. Also da kann man ja echt mal ein bisschen kreativ werden und gucken und sowas dann einfach beim Essen hinstellen als Option. Und es kann dann sein, dass es in den ersten 5 Tagen voll gut angenommen wird und ihr denkt, yeah, Thema für immer gelöst. Und dann seid ihr ganz verwundert, weil es nach 2 Wochen überhaupt nicht mehr interessant ist. Ja, willkommen im Leben von Menschen mit ADHS. Ist dann halt so, ne? Dann kann man es wieder wegpacken und dann kommt es nach 2 Wochen wieder und dann ist es vielleicht wieder interessant. Oder ihr wechselt immer wieder mal die Spiele in der Box. Oder wenn ihr es ganz klug macht und ihr euch mental entlasten wollt und gute Freunde habt oder Familienangehörige, die da eng mit euch zusammenarbeiten, könnt ihr auch denen diese Aufgabe geben und sagen, hey, wir haben so eine Fidget-Box.
kannst ja gern mal alle 2-3 Wochen da was Neues hinzufügen als Überraschung, dass das Kind besser sitzen bleibt. Genau, so, das war nochmal hier Klammer zu dem am Tisch sitzen. Und dieses mit dem impulsiven, Emotionen, Wutausbrüche, verbal wie auch körperlich. Es gibt ja auch ganz viele, die dann wirklich auf dich zugerannt kommen und dich einfach nur boxen und schlagen und treten. Da verstehe ich, wenn man sagt, hey, das will ich jetzt nicht so akzeptieren. Das geht nicht. Also zum einen gibt es vielleicht auch Geschwisterkinder, die diese Wörter dann aufgreifen. Und zum anderen, also körperliche Gewalt sowieso. Und da gibt es ja aber auch einen Unterschied, wie ich das kommuniziere. Wenn ich in der Haltung kommuniziere, hey, ich weiß, du kannst es gerade nicht handeln, du kannst es gerade aktiv nicht beeinflussen. Das ist gerade, ja, der Vulkan in dir ist gerade einfach am Ausbrechen und der sprudelt und der blubbert halt. Und wir müssen jetzt gucken, wie können wir das lenken, dass ihr da dann einfach in ruhigen Momenten, wenn das nicht der Fall ist, also wenn das Kind gut reguliert ist, wenn ihr gerade einen schönen Moment miteinander habt, dass ihr dann da nochmal drüber sprecht und das nochmal ansprecht und dann da Möglichkeiten findet gemeinsam, wie man's ändern kann. Also dass ihr dann vielleicht auch zum Kind sagt, du guck mal, also jetzt fallen mir natürlich die ganzen krassen Ausdrücke nicht ein, aber wenn man sagt, hey, du Oberarschloch, ist jetzt einfach bei uns nicht das Schimpfwort, das in der Familie in Ordnung ist, aber du kannst als Alternative sagen, das ist doch Obermega-Kacke. Ne? Und vielleicht ist das dann für das Kind in Ordnung. Und dann kannst du ja auch sagen, hey, probier es beim nächsten Mal einfach aus. Oder statt Schimpfwörter zu schreien, brüll doch einfach in den Kissen. Und vielleicht gibt es dann das spezielle Brüllkissen, wo das Kind einfach dann in greifbarer Nähe hat. Also vielleicht wisst ihr, da und da und da passieren eher so Momente, wo das Kind dann am Ausrasten ist. Oder wenn man dann spürt, okay, könnte jetzt kommen, dass einfach das Kissen vielleicht in der Nähe ist. Wobei man am besten ja dann auch wirklich guckt, wie kann ich präventiv arbeiten? Also wie kann ich den Alltag so gestalten, dass es gar nicht erst zu diesen Ausbrüchen kommt? Wobei das ist ja absolute Masterclass. Dass man so den Alltag gestaltet und auch gar nicht, würde ich jetzt mal sagen, realistisch durchführbar, weil das Kind ja auch in den Kindergarten geht oder in die Schule und da ja auch einfach ständig kräftezehrend irgendwas leisten muss, irgendwas aushalten muss. Das heißt, ich würde da daheim dann auch eher gucken, dass ich wirklich sage, also wir machen das so, dass wir sagen, zu Hause ist wirklich eine Insel, eine Oase, wo vieles erlaubt ist, was woanders einfach nicht geht. Und wir gucken, wo unsere ganz eigenen Grenzen sind und die bestimmen wirklich wir. Also mein Mann und ich haben uns da auch mal zusammengesetzt und es war sehr spannend. Jeder hat erstmal alleine Grenzen aufgeschrieben und sagt, also das ist meine Grenze, das möchte ich nicht, das ist mir wichtig. Und dann haben wir verglichen, ja, müssen wir nicht groß drüber reden, war wirklich völlig unterschiedlich. Also ich bin dadurch, dass ich wahrscheinlich selbst neurodivergent bin, extrem tolerant. Ich merke das auch immer im Umgang mit anderen. Es juckt mich einfach nicht so. Es ist für mich jetzt nicht so dramatisch, wenn mein Kind sich in gewissen Dingen außerhalb der Norm verhält. Ich habe da, glaube ich, auch eine sehr hohe Toleranzgrenze. Bei meinem Mann war es anders und dann muss man halt einfach mal gucken, ja, okay, das ist für dich krass, das ist für mich krass, wie machen wir das? Lautstärke ist ja auch so ein Thema, dass Kinder mit ADHS ja oft einfach den ganzen Tag quasseln. Von morgens bis abends ist dieser Mund einfach nie zu. Und auch das ist ja was, kumuliert sich und irgendwann explodierst du vielleicht als Mama. Und da dann rechtzeitig deine geräuschreduzierenden Kopfhörer rein und einfach nur, graues Rauschen? Heißt das so? Naja, Weltall-Sounds, Rauschen. Ich liebe ja, ich habe so Frequenzen, die ich gerne höre, also 432 Frequenzen. 432 Herzfrequenzen, kann man auch dazu sagen, glaube ich, ist richtig. Oder so Manifestation Frequencies, die finde ich mega. Also mit mir macht ja auch Musik extrem was. Auch genauso wie mit meinem Sohn im Übrigen. Wenn wir ein trauriges Lied hören, wir beide fangen auf der Stelle an zu weinen. Und das ist ja auch sowas, diese Reizoffenheit. Man ist extrem durchlässig. Ich bin bei Filmen extrem durchlässig oder auch bei Werbung oder auch bei Sachen, die mir andere erzählen. Ich fühle so krass mit, ich habe da keine Schutzmembran. Es geht einfach in mich rein. Und genauso auch bei Musik. War auch mal so krass, als unser Sohn ganz jung noch war. Ich glaube, er war ganz sicher keine 2, vielleicht 1,5, hat ihm eine Oma eine Spieluhr gekauft. Die hat sie zufällig gesehen, hat gemeint, boah, es war so eine schöne Musik, so eine wunderschöne Melodie, musste sie ihm mitbringen. Und unser Sohn hat jedes Mal, wenn diese Spieluhr anging, Rotz und Wasser geheult. Und die Oma war so erschrocken darüber. Und auch wir waren so, oh krass, okay, heftig. Ja, und dann mussten wir diese Spieluhr verbannen. Ich glaube, ich habe sie dann irgendwann verschenkt. Und ich kenne das heute noch mit Musik. Also wenn dann irgendwie auch Musik läuft und dann fängt man total an, ja, zu weinen, traurig zu werden. Und es verändert einfach komplett die Stimmung. Wenn es euch auch so geht, dann könnt ihr das ja auch für euch nutzen, indem ihr dann in solchen Momenten, wo ihr merkt, wow, okay, mein Aggressionslevel steigt gerade, weil mein Kind einfach an einem Wort was macht, was mich krass triggert, dann einfach ganz gezielt Kopfhörer auf, also die In-Ears finde ich halt geil, ich mache mir die Haare auf, mache die rein und die Kinder kriegen es nicht mit, dass ich die drin habe und mache mir da einfach Musik drauf, wo ich weiß, steigert jetzt gerade mein Wohlbefinden. Und gleichzeitig kann ich halt mein Kind jetzt gerade so sein lassen, wie es ist. Ich meine, natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten. Und ich habe da auch eine Fülle an Ideen noch in meinem Buch Anders Glücklich aufgeschrieben, wie man damit umgehen kann, dass man zum Beispiel auch sagt, wir machen bestimmte Lautsein-Zeiten, dass es Uhrzeiten gibt, wo das Kind laut sein darf und dass dann dazu auch eine Sanduhr läuft, dass das Kind auch haptisch und optisch sieht, okay, ich darf jetzt 20 Minuten laut sein und dann ist aber auch wieder für 3 Stunden eine andere Lautstärke angemessen. Und da auch nochmal die wichtige Info, je nachdem, wie die Körperwahrnehmung ist, kriegen Kinder noch gar nicht so hin, selbst wahrzunehmen, oh, ich bin gerade sehr laut. Da hilft es auch erstmal, da ganz objektiv ranzugehen und sagen, hey du, ich finde dich gerade echt laut. Und dann ist das Kind vielleicht ganz überrascht, so, echt? Oh, ja, ich finde es gerade für mich leider echt unangenehm. Ich würde sagen, deine Lautstärke ist gerade so wie ein Löwe, der brüllt. Könntest du vielleicht eher wie eine Katze sein, die schnurrt? Geht das gerade? Also auch so erstmal das mit dem Kind trainieren, überhaupt wahrzunehmen, wie laut bin ich gerade. Und dann kann man ja eben auch so laut sein, Zeiten etablieren oder man sagt, hey, wenn es geht, sei doch bitte laut in deinem Zimmer. Das sind jetzt Möglichkeiten, wo die ich halt auch gebe, wo ich sage, hey, das ist jetzt für Menschen, die das wirklich nicht so aushalten. Bei mir ist es so, dass ich sage, ich möchte eigentlich meinem Kind auch das in diesen paar Stunden, die er dann zu Hause ist, nach der Schule, möchte ich nicht auch noch regulieren, sondern ich möchte einfach, dass er da mal komplett loslassen kann, dass er da eher selbst sein kann, dass er da ja losgelöst, frei und komplett in seinem Element sein kann und dann mache ich halt lieber sowas wie, dass ich mir die Kopfhörer aufsetze. Wenn ich jetzt aber merken würde, hey, das findet irgendwie ein anderes Familienmitglied bei uns wirklich ganz arg schlimm, dann würde ich auch gucken, wie kriegt man es hin oder so, weil Geschwisterkinder sollen jetzt auch nicht darunter leiden. Genau, das wollte ich euch noch sagen. Dann wollte ich noch was über Hausaufgaben sagen oder generell so dieses Lernen. Also dieses Unkonzentrierte, dieses Flatterhafte, das passiert ja vor allem dann auch, wenn es Dinge sind, die das Kind nicht so interessieren. Und vielleicht hast du dir vorgenommen, hey, mein Kind soll diesen Sommer Fahrradfahren lernen oder schwimmen lernen. Und es ist das einzige Kind, das in der Schwimmgruppe an einem Fort Quatsch macht, das lacht, das nicht zuhört, das die anderen ärgert. Und auch das ist ja ein totales Triggerthema, wo dann vielleicht auch mal schnell die Stimme lauter wird oder auch wenn dann die Schwimmlehrerin oder Lehrer dann auf dich zukommt und sagt, also irgendwie klappt das nicht so. ich habe die Erfahrung gemacht, es bringt nichts, sowas auf, ja, wie sagt man, unbedingt durchboxen zu wollen auf Gedeih und, oh, ja, ich bin auch mit so Sprichwörtern einfach super schlecht. Ich kann sie mir nicht richtig merken. Sprichwörter kann ich mir nie merken. Naja, ihr wisst, was ich meine. Auf Gedeih und Gestirb oder Gedeih, naja. Also auf Biegen und Brechen, ja, das geht doch auch. Auf Biegen und Brechen. Wenn man was auf Biegen und Brechen einfach durchboxen will, ja, nee. Also macht man oft, ich mache das dann auch oft, ich denke so, nee, Mann, ich habe jetzt echt viel Geld dafür gezahlt und voll ätzend. Manchmal findet man gute Alternativen. Manchmal kriegt man dann einen Gutschein und kann es in 2 Jahren mit dem Geschwisterkind machen oder so. Oder anderes Beispiel, ich wollte mit meiner Tochter so einen Kreativkurs am Nachmittag besuchen, dachte mir so, wow, Quality Time, meine Tochter und ich, kreatives Werken, voll schön in so einer Werkstatt. Hat ihr überhaupt keinen Spaß gemacht, hatte sie kein Interesse daran. Ich war mega traurig. Sie hat übrigens bei der Probestunde danach gesagt, ja, voll cool. Ja, super, habe ich sie angemeldet und dann beim ersten Mal, nö, doch keinen Bock. Dann sind wir 4-mal noch hingegangen, 4-mal habe ich sie da hingeschleppt und 4-mal hatte sie jedes Mal keine Lust hinzugehen und ist dann auch dort eher so, naja, ne, so, sie hat mir zuliebe mitgemacht, aber eigentlich hat sie da lieber irgendwo am Boden gespielt, als dann da was zu reinzubohren oder anzupinseln und so. Und ich habe dann abgesagt und habe gemeint, hey, sorry, aber irgendwie taugt es meiner Tochter leider Gottes überhaupt nicht. Und dann gibt es ja oft auch noch Möglichkeiten, dass man diesen Platz jemand anderem zur Verfügung stellt. Es gibt ja gerade bei solchen Kursen oft echt lange Wartelisten und andere Eltern, die sich mega drüber freuen. Und man sagt dann, hey, komm, lass uns doch einfach das Geld aufteilen. Und wenn man dann auch mit den Leuten spricht und sagt, du, mein Kind hat eine Neurodivergenz und sorry, aber ich will es jetzt einfach nicht durchboxen, sind die oft auch nochmal toleranter bei solchen Dingen. Oder bei diesen kreativen Werken ist es jetzt so, dass ich den Platz meiner Tochter eingenommen habe zu einer anderen Uhrzeit, wo die ältesten Kinder dort sind. Und ich darf da einfach für mich, ich komme da rein und mache einfach mein Ding und darf da kreativ mich austoben und habe dann einfach den Platz von meiner Tochter genommen. Das wollte ich doch dazu sagen, dass ihr da einfach toleranter seid, auch wenn zum Beispiel das Kind so flatterhaft bei den Hausaufgaben ist. Es ist kein böser Wille dahinter. Das zeigt einfach, entweder das Kind hat heute keine Kapazitäten mehr für die Hausaufgaben und es gibt ja auch so einen geilen Account auf Instagram, Learning with Caroline. Müsst ihr mal googeln oder auf Instagram suchen. Learning with Caroline macht total tolle Lerntipps und die hat auch neulich einen Satz gesagt, der hat sich bei mir total eingeprägt, wo sie meinte, keine Hausaufgabe der Welt ist es wert, dass ihr deswegen mit eurem Kind streitet und sozusagen eure Bindung oder eure Beziehung einen Riss bekommt oder einen Knacks bekommt. Keine Hausaufgabe der Welt. Und das fand ich total krass zu hören und dachte mir so, okay, ja, irgendwo hat sie recht. Und wenn man dann nochmal in dieses Thema reingeht, Schule und Neurodivergenz, das sagen alle ExpertInnen, die ich kenne, es macht keinen Sinn, mit neurodivergenten Kindern Hausaufgaben durchzuboxen, wenn sie keinen Bock drauf haben. Lasst es lieber sein, dann sind die Kapazitäten gerade schon erschöpft. Neurodivergente Kinder lernen eh ganz anders, auf andere Art und Weise. Auf jeden Fall halte ich mich seitdem an dieses Credo, dass man sagt, es gibt jetzt einfach keinen Streit wegen solchen Dingen, wo ich denke, das musst du jetzt aber tun. Jetzt lern doch bitte endlich mal Fahrrad fahren. Jetzt hör doch nicht immer alle 30 Sekunden aufzutreten und schmeißt das Fahrrad weg und geh irgendwo anders hin, sondern irgendwo akzeptieren und sagen, dann ist vielleicht auch gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt. Dann probiere ich es in einem Jahr nochmal oder in einem halben. Und da kann sich schon so viel ändern, da kann schon so viel Entwicklung passiert sein. Und vielleicht kommt das Kind ja eines Tages von alleine zu euch und sagt, hey Mama, hey Papa, ich habe da Bock drauf, helft ihr mir. Oder ihr überlegt euch bei den Hausaufgaben zum Beispiel, wie können Hausaufgaben gelingen? wollen wir den Ort verändern, wollen wir viele kurze Pausen dazwischen machen. Ich habe neulich echt über eBay Kleinanzeigen so einen kleinen Trampolin gekauft, so ein Indoor-Fitness-Trampolin für Erwachsene ist das, glaube ich. Und stell den immer neben den Hausaufgabentisch und gebe dann die Möglichkeit, dass nach jeder kurzen Sache, was auch immer, ne, so dann auch 10-mal nochmal im Trampolin gehüpft werden kann, dass man sowas macht. Oder manchmal helfen bei uns Wettrennen, dass ich dann sage, also ich bin mal gespannt, wie schnell du dieses Wort schreiben kannst oder diesen Satz oder wie schnell du diese Seite ausgefüllt hast. Lass uns doch mal dazu die Stoppuhr benutzen, also auf meinem Handy. Und das motiviert ihn voll. Da kickt dann auch nochmal, glaube ich, das Dopamin. Und dann zieht er da, wie diese Zahlen sich bewegen, ne, diese Zehntelsekunden. Und plötzlich rattert er dieses ganze Blatt runter. Und ne, dann mache ich halt so eine Challenge draus. Aber es gibt auch Tage, da sagt mein Sohn auch zu mir, Mama, ich schaff's heute nicht. Und da hätte ich früher noch mit ihm diskutiert und heute sage ich, ja, okay. Dann schauen wir, ob wir es am Wochenende hinkriegen. Und das ist dann auch wirklich nochmal so mein Anspruch, dass wir es am Wochenende hinkriegen. Aber wenn nicht, dann halt auch einfach nicht. Jetzt haben wir gerade viel über so negative Verhaltensweisen von ADHS gesprochen oder ich. Ich wollte auch noch auf was Positives eingehen und zwar den Hyperfokus oder diese, wenn sich ein Kind total für etwas engagiert. Ich habe dann oft das Feedback von außen bekommen, boah, jetzt mach mal ein bisschen Piano und es muss doch jetzt nicht alles heute fertig werden oder du musst jetzt aber doch nicht 200% geben, du 100 hätten jetzt auch gereicht oder 80. Und da nochmal den Hinweis, das ist ja gerade auch nicht steuerbar. Also wenn das Kind gerade im Flow ist, zum Beispiel auch bei den Hausaufgaben, also wenn gerade einfach so einer dieser ganz seltenen Tage ist, wo ihr merkt, wow, ey, mein Kind rattert hier gerade die Zahlenreihen runter und hat voll Bock und sagt irgendwie dann auch noch, boah Mama, komm, lass uns auch noch die nächste Seite machen oder ich habe jetzt Lust, wenn ihr abends immer irgendwie vielleicht eine Geschichte lest mit dem Kind und das Kind sagt, Mama, ich habe jetzt Lust, das ganze Buch selber zu lesen. Und du guckst auf die Uhr und denkst dir, oh shit, es ist eigentlich schon 8:30, du solltest ins Bett. Du wachst jeden Morgen um 5 auf. Stopp das Kind nicht. Lass es im Flow. Lass ihm den Run. Und genau das ist ja das, wo ich meinte, neurodivergente Kinder lernen anders. Dann lernt dieses Kind an diesem einen Abend so viel, wie vielleicht andere in 3 Monaten mit konstant 5 Minuten am Tag lesen. Macht das Kind an einem Abend eine 30 Minuten Hardcore und holt es dann im ICE sozusagen, auf der Überholspur, holt das Kind es dann wieder auf. Und auf sowas auch zu vertrauen, das finde ich ganz wichtig. Also da einerseits das Vertrauen zu haben, hey, mein Kind macht seine Sachen auf seine Art und Weise. Also mein Kind lernt auf seine Art und Weise, in seinem Tempo, wie es ihm gerade gut tut. Mein Kind entwickelt sich auch auf seine Art und Weise. Also es ist ja auch erwiesen und wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Gehirne von neurodivergenten Menschen langsamer reifen, also dass da meistens so eine, ist das eine Entwicklungsverzögerung? Ich weiß es gerade nicht, aber dass die oft ihren Altersgenossen her irgendwie noch ein bisschen kindlicher wirken und manche Sachen einfach länger brauchen. Und dann ist es aber irgendwann auch da. Und dann denkt man sich so, boah, was habe ich mir eigentlich für einen Kopf gemacht und ich hätte mich gar nicht so da reinsteigern müssen. Es kam ja dann am Ende von ganz alleine. Auch so ein Thema wie trocken werden oder auch trocken werden in der Nacht. Gestern erst wieder hier in der Hi Baby WhatsApp Community dazu eine Konversation mitgelesen. Also ich lese immer mit, was da alles so geschrieben wird. Und wenn es geht, ist ja schon auch sehr, sehr viel, was da immer jeden Tag, also über 100 Nachrichten in den meisten Gruppen. Aber vieles versuche ich mitzulesen. Und da ging es auch bei ganz vielen wieder darum, ja, boah, mein Kind ist noch nicht trocken. Und da hat dann auch eine Mama geschrieben, so, hey, mein Sohn ist inzwischen, ich glaube, der hat bis er 11 war, glaube ich, nachts immer wieder noch eingenässt und irgendwann hat sich es von alleine erledigt. Und sie hat dann auch nochmal den Tipp gegeben, entspannt euch, weil man kann es ja irgendwie auch nicht beeinflussen. Also das finde ich wichtig, sich zu entspannen und einfach dem Kind auch so zu signalisieren, ich verstehe dich, ich bin in deinem Team, ich stehe hinter dir. Und gerade auch mit diesem Hyperfokus, dass ihr das dann nicht auch noch schlecht redet, wenn das Kind dann irgendwas mal richtig machen will und sich dann richtig reinsteigert. Beispiel, mein Sohn wollte neulich einen Lutscher, einen Lolli, einen Hubba-Bubba-Lolli aufmachen. Und manchmal gehen die ja so ultra schwer auf. Und er wollte es aber alleine schaffen. Er wollte es unbedingt alleine schaffen. Für die Feinmotorik ist das ja der Knaller, ne? Und ich war dann immer so, ich konnte gar nicht zugucken, weil ich es so schlimm fand, weil er es einfach nicht geschafft hat und weil es auch so ultra fest zu war. Und ich so, hey, komm, nimm doch einfach die Schere. Lass es uns mit der Schere aufschneiden. Und er meinte aber, nee, Mama, ich will es jetzt mit der Hand schaffen. Und er hat wirklich 40 Minuten, ich habe auf die Uhr geschaut, er hat 40 Minuten lang daran rumgemacht und am Ende hat er es geschafft. Und er hat es mit den Händen geöffnet. Mega Erfolgserlebnis für ihn, wir haben ihn alle hart gefeiert und er hat da auch voll viel drin gelernt. Aber ich glaube auch in dem Moment war er halt in dem Hyperfokus. Er hat die Zeit und Raum um sich herum vergessen und es einfach unbedingt versucht. Und das, was ja viele dann auch so negativ als hartnäckig oder penetrant beschreiben, finde ich einfach, das ist total durchsetzungsfähig. Also so ein Durchsetzungsvermögen, wenn du wirklich was willst. Und später im Berufsleben ist es ja auch mal eine Killerkompetenz, wenn man das hat. Also dass ihr da diesen Hyperfokus und auch die Kreativität. Kinder mit ADHS sind ja auch super kreativ. Und eventuell ist das Kinderzimmer komplett chaotisch von eurem Kind und ihr denkt euch so, oh mein Gott, wie sieht's da aus? Und auch da gibt es ja Studien, wo es heißt, lasst diesen Kindern das kreative Chaos in ihren Zimmern. Ich versuche das auch, und so ab und zu ist auch mal wichtig aufzuräumen, aber oft ist es super wichtig für die Kinder auch, dass die Spiele so bleiben, wie sie sind, dass da am nächsten Tag weitergespielt werden kann. Dieses kreative Chaos hat irgendwas Gutes an sich. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, warum und weshalb, aber ich habe das häufig gelesen, dass das gut ist. Und generell auch so diese kreativen Schübe, ne, wenn die da so Ideen haben. Lasst euch drauf ein, wenn es gerade irgendwie machbar ist und fördert auch das. Also guckt, dass ihr da diese Stärken einfach unterstützt und fördert. Und bei den Sachen, die herausfordernd sind, immer dran denken, eure Kinder sind den ganzen Tag oder sind viele, viele Stunden wahrscheinlich in irgendwelchen Einrichtungen außerhalb des Zuhauses, wo eventuell schon sehr viel von ihnen verlangt wird, wo sie an diesen Sachen vielleicht auch schon den ganzen Vormittag arbeiten. Ja, bleib still sitzen, sei leise, zappel hier nicht so herum. Diese Wörter sagen wir hier nicht. Also das einfach im Hinterkopf behalten und dadurch kann man vielleicht dann auch zu Hause in den eigenen vier Wänden toleranter sein. So, ich hoffe, ich habe euch in dieser Folge einiges mitgeben können, einige Insights aus einem ADHS-Gehirn aus der Kindheit, aber auch für euren Alltag jetzt mit eurem Kind. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn sie euch gut getan hat, folgt super gerne dem Hi Baby Podcast, bewertet den Podcast mit 5 Sternen, schreibt einen Kommentar auf Spotify. Das ist Gold für den Algorithmus und der Algorithmus ist die Währung in der Podcast-Welt. Wenn der Podcast sichtbar ist, dann wird er gefunden, dann wird er gehört. Und wenn der Algorithmus einfach entscheidet, nö, da passiert irgendwie nicht so viel, wenig Kommentare, wenig neue Follower, dann gerät der immer mehr in Vergessenheit und wird auch immer weniger von neuen Menschen oder Eltern gefunden, die ihn vielleicht unbedingt gebrauchen könnten. Das war's heute von mir. Nächsten Sonntag gibt's die Hi Baby Recap-Folge vom Mai. Mai Recap, da erzähle ich euch aus unserem Familienalltag, was bei uns so los war im Mai. Bis dahin, lasst euch gut gehen, macht euch eine schöne Zeit, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.